Einen schönen guten Morgen. Vor einigen Wochen musste ich ungeplant ins Krankenhaus und ehe ich mich versah, lag ich auf der Intensivstation, war ja nicht festgebunden, aber festgekabelt und das war für mich eine völlig neue Situation. Ich hatte keine Ahnung, wie ich mich in so einem Krankenhaus verhalten soll. Das ist vielleicht 20 Jahre her, da war ich das letzte Mal da. Und dann kam die Schwester und ich habe ihr dann erklärt, ich bin nicht so oft hier und Sie müssen mir sagen, was ich hier machen muss. Und zum Glück hatte ich einen Nachbarn, der war Pfleger, mittlerweile in Rente. Also der lag neben mir im Bett, im Nachbarbett. Und der hat mir dann erklärt, wie man sich im Krankenhaus verhält, worauf es ankommt, wo man hin muss und so weiter. Ja, und was hat das mit der heutigen Predigt zu tun? Wir werden heute eine Situation sehen, da werden wir auch schauen, da sind Leute in eine völlig neue Situation gekommen und sie mussten einfach lernen, wie verhalte ich mich denn in dieser Situation? Ja, wir haben Ferien und während der Ferien unterbrechen wir die fortlaufende Predigtserie zur Zeit über den 1. Korintherbrief und stattdessen haben wir eine freie Predigtwahl. Und ich dachte mir, ich suche heute mal einen Text aus oder ein Buch aus, das wir normalerweise nicht anschauen. Und der Martin kam schon vor dem Gottesdienst auf mich zu und sagte, na, worüber predigst du denn heute? Und ich dachte, du wirst es schon noch erfahren. Auf jeden Fall über ein Buch, das wir normalerweise vielleicht nicht so gerne lesen und wo wir nicht so einen guten Zugang haben. Und vielleicht habt ihr sogar eine Idee, was das sein könnte. Es ist nicht das Buch Amos, weil das kommt ja dann im Hauskreis oder hier in den zentralen Bibelstunden. Aber wenn ihr jetzt mal so darüber nachdenkt, manchmal, mir geht es zumindest so, man liest im Alten Testament ein biblisches Buch und am Ende weiß man gar nicht, was man gelesen hat, oder? Kennt ihr das auch? Ah, da bin ich froh, dass es nicht nur mir so geht. Aber eins dieser Bücher möchte ich mir heute mit euch mal anschauen. Und habt ihr eine Idee, was das sein könnte? Stefan? Klagelieder. Nee, Klagelieder sind es nicht. Aha. Du? Hiob, ja. Hiob wäre auch so ein Buch. Das würde da gut reinpassen. Ja, genau. Bei mir würde ich noch sagen, die Chroniken und drittes und viertes Buch Mose. Da weiß ich oft nicht, was ich da eigentlich gelesen habe. Und ich verrate es euch, wir werden heute mal einen Überblick bekommen über das dritte Buch Mose. Das möchte ich mit euch mal anschauen. Und ja, bevor ich ein oder zwei Verse lese, möchte ich nochmal mit uns beten. Und dann schauen wir uns mutig dieses Buch an. Ja, lieber Vater, wir danken dir, dass dein Wort die Wahrheit ist. Und dass wir wissen dürfen, dass jedes biblische Buch seinen Platz hat, auch wichtig ist und dass du auch durch diese Bücher zu uns reden möchtest. Und du weißt auch, wie schwer es uns manchmal fällt, die Zusammenhänge zu verstehen oder die Botschaft zu begreifen. Und ich möchte dich um Gnade bitten, dass wir heute einen besseren Zugang zu diesem Buch bekommen, dass wir daraus lernen, dass wir auch für unser eigenes Leben etwas mitnehmen können, Herr. So segne bitte diese Predigt, segne mein Reden, aber auch unser Hören und dann das Anwenden. Hab Dank dafür. Amen. Ich möchte gern einen Schaumstoff. Gut, danke. Ich möchte zu Beginn zwei Verse lesen aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 11, die Verse 44 und 45. Ich finde, diese beiden Verse, die sind zumindest für mich der Schlüsselvers zum Verständnis dieses Buches. Kapitel 11, Verse 44 und 45. Da heißt es: Denn ich bin der Herr, euer Gott. Darum sollt ihr euch heiligen, sodass ihr heilig werdet, denn ich bin heilig. Vers 45. Denn ich bin der Herr, der euch aus Ägyptenland geführt hat, dass ich euer Gott sei. Darum sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Diese beiden Verse fassen das ganze Buch meiner Meinung nach gut zusammen. Und wenn man jetzt mit diesem Blick, mit dieser zentralen Aussage jetzt das ganze Buch lesen würde, hätte man meiner Meinung nach einen viel besseren Zugang zu diesem Buch. Aber bevor ich näher darauf eingehe, möchte ich erstmal auf den geschichtlichen Kontext eingehen, also auf den Zusammenhang, in welcher Situation befinden wir uns denn eigentlich? Was war geschehen? Wir müssen einen kurzen Rückblick halten und hierzu schauen wir uns das zweite Buch Mose oder gehen wir zurück in das zweite Buch Mose. Im zweiten Buch Mose erfahren wir, wie Gott durch seine starke Hand die Israeliten aus der Gefangenschaft Ägyptens befreite und wie er dieses Volk für sich absonderte. Er gab ihnen dann die 10 Gebote und dann beauftragte er sie, für ihn ein Heiligtum, die sogenannte Stiftshütte, zu bauen. Er gab ihnen einen detaillierten Bauplan und die Israeliten bauten dann diese Stiftshütte genau nach der Anweisung Gottes. Und dann endet das zweite Buch Mose mit einem ganz besonderen Ereignis. Denn da zieht Gott in dieses Heiligtum, in diese Stiftshütte ein. Wir lesen im zweiten Buch Mose, Kapitel 40, da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in die Stiftshütte hineingehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Danke, Martin, aber ich habe hier sogar ein eigenes Wasser. Und das war die ganz besondere Situation am Ende des zweiten Buches Mose. Gott kommt in das Heiligtum, er wohnt nun inmitten der Zeltstadt Gottes. Er bezieht seine Wohnung inmitten dieses Volkes. Und das war eine völlig neue Situation. Und damit endet das zweite Buch Mose. Und genau an dieser Stelle beginnt das dritte Buch Mose. Das war eine völlig neue Situation für die Israeliten. So wie für mich diese völlig neue Situation im Krankenhaus. Da musste mir jemand erklären, was machst du denn jetzt hier eigentlich? Und so war es auch für die Israeliten. Eine völlig neue Situation. Wenn Samuel und Lisa am 2. September, ist doch der 2. September, ne, heiraten und wenn sie danach in eine gemeinsame Wohnung ziehen, dann kann ich euch eins versprechen. Das wird eine völlig neue Situation werden, auf die ihr so nicht vorbereitet seid. Es wird unheimlich toll sein, aber es wird auch manches vielleicht geben, da müsst ihr euch erstmal dran gewöhnen. Ihr müsst euch aneinander gewöhnen und ihr müsst euch an die ganze Situation gewöhnen. Und das ist ja eine schöne Sache, ne? Und ähnlich war es auch bei den Israeliten. Da ist plötzlich Gott wirklich in ihre Mitte hineingekommen. Und für sie war das eine vollkommen neue Situation. Und die fragten sich jetzt, ja, was machen wir denn jetzt eigentlich damit? Sie hatten noch nie in der ganzen Geschichte Israels diese Situation gehabt. Gott hatte noch nie in ihrer Mitte gewohnt, in einem Heiligtum, in einer Stiftshütte. Später würde das dann nochmal im Tempel auch der Fall sein, aber diese Situation kannten sie gar nicht. Wenn man in die Vergangenheit zurückblickt, ja, sie waren jetzt die letzten 400 Jahre in Ägypten. Da haben sie zwar gesehen, wie die Ägypter ihre Götter anbeten, wie sie ihren Gottesdienst feiern. Aber das sollten sie ja nicht einfach übernehmen. Sie mussten jetzt lernen, ja, wie ist denn die Situation für uns? Wie sollen denn wir Israeliten diesen Gottesdienst feiern? Ja, sie wussten aus den Erzählungen von den Erzvätern, wie Gott manchmal dem Abraham, dem Isaak und dem Jakob begegnet ist. Aber das war kein permanentes Wohnen. Da kam Gott, kann man sagen, zu Besuch und dann war er wieder weg. Aber hier wohnt Gott plötzlich in der Mitte des Volkes Israel. Und da tauchen ganz viele Fragen auf, das könnt ihr euch vorstellen, die dann hier in diesem Buch beschrieben werden. Wie sollen wir denn Gott begegnen? Wie können wir denn eigentlich Gott nahen? Wie können wir denn unseren Gottesdienst feiern? Da machen wir uns ja schon Gedanken drüber, ne? Wie feiern wir Gottesdienst? Welche Lieder singen wir? Und all diese Dinge. Und für die Israeliten war das damals eine völlig neue Situation. Und sie mussten wissen, wie sollen wir diesen Gottesdienst feiern? Aber nicht nur das, sie sollten auch Gott immer besser kennenlernen. Das wird euch auch so gehen, wenn ihr verheiratet seid. Man denkt immer, ach, man kennt den Partner schon so gut. Und Sascha und Agnes, ihr werdet euch, wenn ihr zusammen wohnt, immer besser kennenlernen. Und so war es auch bei den Israeliten. Sie sollten Gott immer besser kennenlernen. Wie ist Gott denn eigentlich? Was hat Gott für einen Charakter? Und das erfahren wir auch in diesem Buch. Und dann kommt das Nächste. Was erwartet denn Gott eigentlich von uns? Wie sollen wir uns denn eigentlich verhalten? Wie sollen wir denn eigentlich sein? Und schaut, genau das ist der Kontext, der Zusammenhang, in dem dieses Buch geschrieben wurde. Und da wundert es nicht, dass wir genau diese Fragen dann auch in diesem Buch beantwortet bekommen. Wir bekommen Hinweise über das Opfersystem, also über den alttestamentlichen Gottesdienst. Wir bekommen Informationen über die Priester, über die Feste und einige Voraussetzungen auch, um an diesem Gottesdienst teilzunehmen. Wir bekommen aber auch Informationen über den Charakter Gottes und über die Erwartungen an sein Volk. Und das möchten wir heute entdecken. Und ich möchte später dann noch darauf eingehen, welche Bedeutung all diese Dinge denn eigentlich für uns heute haben. Ich möchte mit einer Aussage beginnen. Das ist jetzt der erste Punkt von Punkten, auf die ich aufmerksam machen möchte. Ich möchte auf eine Aussage oder mit einer Aussage beginnen, die ständig in diesem Buch vorkommt. Es gibt einen Satz, der taucht ständig in diesem Buch auf. Und dieser Satz, den haben wir auch in Kapitel 14, Vers 44 bereits gelesen, der heißt, ich bin der Herr, euer Gott. Das ist die zentrale Aussage dieses Buches. Normalerweise, wenn man ein Buch liest oder einen Bericht und eine Aussage kommt immer wieder, dann kann man davon ausgehen, dass die sehr wichtig ist, dass es nicht zufällig da reingeschrieben wurde. Und in der Bibel ist es natürlich auch so. Wenn ihr, viele von euch haben die Bibel aufgeschlagen und wenn ihr die Bibel aufgeschlagen habt, dann werdet ihr auch gemerkt haben, dass dieses Wort Herr groß geschrieben ist. Es ist also nicht einfach Herr wie Herr Weinbach geschrieben, sondern ein großes H, ein großes E und zweimal großes R. Und wenn das der Fall ist, dann bedeutet das, dass Gott hier seinen eigenen Namen preisgibt. Das ist dieser Name, den wir vielleicht Jahwe aussprechen. Diese vier Buchstaben J-H-W-H, die im Alten Testament dann stehen. Und aus Respekt vor der Heiligkeit Gottes, weil die Israeliten dieses Wort, nicht diesen Gottesnamen nicht aussprechen, haben sie diesen mit Herr übersetzt. Aber damit deutlich wird, dass es der Herr ist, der Gott, der sich hier mit seinem eigenen Namen offenbart, wird dieses eben groß geschrieben. Bei der Gemeindefreizeit hat Rainer Nietzsche manchmal die häufigsten Worte so visuell dargestellt. Da war dann zum Beispiel das Wort Gnade oder Werke groß, ganz groß geschrieben. Und wenn ihr hier diesen Text, das ganze dritte Buch Mose mal so visualisieren würdet, dann würde dieser Satz, ich bin der Herr, euer Gott, riesengroß dastehen. Das dritte Buch Mose hat 27 Kapitel. Und ratet mal, wie oft diese Aussage, ich bin der Herr, euer Gott, in diesem Buch vorkommt. Na, viele würden jetzt sagen, 27 Mal. Also ich würde ja schon sagen, wenn es 3, 4 oder 5 Mal vorkommt, dann ist es schon richtig viel. Aber diese Aussage, so wie sie da steht, kommt 24 Mal in 27 Kapiteln vor. Und da könnt ihr euch vorstellen, wie wichtig diese Aussage ist. Im Grunde die zentrale Botschaft. Ich bin der Herr, nicht ihr. Ich bin der Herr und ich habe das Sagen. Ich bin Gott, euer Gott. Die Aussage ist so wichtig und so zentral. Darüber könnte man schon eine ganze Predigt halten, glaube ich. Die Israeliten sollen ihren Gott kennen. Wer ist denn eigentlich ihr Gott? Es ist dieser Gott, der sich mit dem Namen Jahwe offenbart hat. Es ist der Gott, der sich Abraham, Isaak und Jakob offenbart hat. Er ist deutlich zu unterscheiden von dem Gott der anderen Völker. Er hat nichts mit dem Gott der Ägypter zu tun oder der Kanaaniter, wo sie hingehen werden, und auch sonst mit keinem anderen Gott. Er ist der Herr, der Gott, der sie aus Ägypten befreit hat. Und sie müssen sehen, dass dieser Herr, dieser Gott, der Herr über alles ist. Und auch wir müssen das im Grunde auch verstehen. Wir müssen auch verstehen, wer ist denn dieser Gott? Manchmal, wenn wir mit Leuten reden, das geht euch sicherlich auch so, dann sagen sie, ja, wir glauben an Gott. Aber wer ist denn dieser Gott eigentlich? Der Gott, an den wir glauben, ist der Gott, der die Welt erschaffen hat. Es ist der Gott, der Abraham, Isaak und Jakob berufen hat, der Israel als sein Volk erwählt hat. Er ist der, der die Israeliten aus Ägypten befreit hat. Und er ist der, der seinen Sohn, den Herrn Jesus Christus, in die Welt gesandt hat, um Menschen zu retten, um Sünder selig zu machen. Das ist unser Gott. Und es hilft nichts, einfach über Gott zu reden. Wir müssen wissen, wer ist denn eigentlich dieser Gott? Und dann das Dritte, wir müssen den Charakter Gottes verstehen. Wie ist denn dieser Gott eigentlich? Und das mussten auch die Israeliten erfahren. Wie ist denn dieser Gott eigentlich? Und Gott macht eine ganz klare Aussage. Ich habe das auch in dem Vers vorgelesen am Anfang. Er macht die deutliche Aussage, ich bin der heilige Gott. Und spannenderweise kommt diese Aussage 7-mal in Verbindung mit ich bin der Herr, euer Gott, wird 7-mal im Anschluss gesagt, ich bin heilig. Und das ist auch wieder eine ganz dichte Botschaft. Nicht so oft wie die andere, ne? Aber ganz deutlich wird in diesem Buch die Heiligkeit Gottes verkündigt. Gott ist heilig. Heiligkeit ist Gottes ureigenstes Wesen. Er ist ganz anders. Heilig sein bedeutet abgesondert sein, abgesondert von Sünde, von Tod, von Bosheit oder positiv ausgedrückt, vollkommene Reinheit, Licht, Liebe, Gerechtigkeit. Das ist Gottes ureigenstes Wesen. Und die Israeliten sollten das ganz deutlich erfahren. Der Gott, der in ihrer Mitte lebt, ist ein heiliger Gott. Es ist der heilige Gott. Und ihr könnt euch schon denken, der zweite Punkt, der daraus folgt, bedeutet, ich bin heilig. Und deshalb als Konsequenz, ihr lieben Israeliten, ich erwarte von euch auch, dass ihr heilig seid. Ich lese nochmal. Denn ich bin der Herr, euer Gott, darum sollt ihr euch heiligen, sodass ihr heilig werdet. Denn ich bin heilig. Denn ich bin der Herr, der euch aus Ägyptenland geführt hat, dass ich euer Gott sei. Darum sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Und ja, euch ist es sicherlich aufgefallen, der Grund, warum die Israeliten heilig sein sollen, ist in der Heiligkeit Gottes begründet. Es wird immer gesagt, denn ich bin heilig. Darum sollt auch ihr heilig sein. Weil Gott heilig ist, Darum muss auch das Volk heilig sein. Aber was bedeutet das wiederum? Zunächst bedeutet heilig sein für Gott abgesondert zu sein. Das Volk, das Gott hier aus Ägypten herausgeholt hat, herausgerettet hat, Israel, das hat er für sich abgesondert. Er sagt, ihr seid mein Volk, ihr sollt zu mir kommen, damit ihr mir dienen könnt. Das war der Grund, warum er sie befreit hat. Also Heiligkeit hat damit zu tun, für Gott da zu sein, für Gott abgesondert zu sein. 3. Mose 20, Vers 26. Darum sollt ihr mir heilig sein, denn ich bin der Herr, denn ich der Herr bin heilig. Ich habe euch abgesondert von den Völkern, dass ihr mein wäret. Aber dann bezieht sich Heiligkeit aber auch auf den Lebenswandel. 3. Mose 19, Vers 2, da gibt es auch noch mal die Aufforderung. Rede mit der ganzen Gemeinde der Israeliten und sprich zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Und danach kommt dann eine Wiederholung der Gebote, die Gott am Berg Sinai den Israeliten gegeben hat und weitere Ausführungen, was es bedeutet, ein geheiligtes Leben zu führen. Und da können wir schon sehen, ein geheiligtes Leben zu führen, bedeutet, sich an den Geboten Gottes zu orientieren, die Gebote Gottes zu halten und so zu leben, wie Gott das möchte. Also das Erste, Gott ist der Herr und Gott ist heilig. Das Zweite, ihr sollt heilig sein, ihr Israeliten sollt heilig sein. Und dann kommen wir zum Dritten und jetzt bekommen wir ein Problem. Das Volk Israel ist gar nicht heilig. Das war ihr Problem. Da ist der heilige Gott inmitten dieses Volkes. Sie sollen heilig sein und sie merken, wir sind es gar nicht. Und Gott wusste das natürlich auch. Weder vom Charakter noch von unserem Lebenswandel ist es ganz anders, mussten die Israeliten feststellen. Blicken wir nochmal zurück. Die bösen Ägypter hatten die Israeliten misshandelt und versklavt. Gott hatte Mitleid mit ihnen und er hat sich über Israel erbarmt und sie mit starker Hand befreit. Aber kaum waren sie in Freiheit, zeigte sich, dass sie ja im Grunde gar nicht besser waren als die Ägypter. Sie sind Sünder, sie sind sündhafte Wesen. Da gibt Gott dem Mose auf dem Berg Sinai die 10 Gebote. Und was machen die Israeliten unten? Die machen sich einen Götzen, die beten ein goldenes Kalb an. Und das ist im Grunde das Problem. Da ist Gott, der heilige Gott, und er wohnt inmitten eines sündhaften Volkes. Und wir Bibelleser wissen das natürlich, dass jeder Nachkomme Adams auch ein Sünder ist, als Sünder geboren wird und deshalb auch sündigen wird. Kein Mensch kann aus eigener Natur oder von seinem eigenen Charakter der Heiligkeit Gottes gar nicht Genüge tun. Und jetzt stellen wir die entscheidende Frage, wie kann es dann sein, dass dieser heilige Gott inmitten eines sündhaften Volkes leben kann? Wie ist das denn überhaupt möglich? Wie kann der heilige Gott sogar Gemeinschaft mit diesem Volk haben? Und diese Frage, die wird hier in diesem Buch nämlich beantwortet. Und die ist so zentral wichtig, dass wir das verstehen. Die Antwort finden wir jetzt in dem vierten Punkt. Gott hat Vorkehrungen der Gnade gegeben in diesem dritten Buch Mose. Ich möchte euch einige Abschnitte jetzt von diesem Buch näher bringen, um zu sehen, was passiert denn da eigentlich. Ich habe das mit Vorkehrungen der Gnade überschrieben. Vorkehrungen der Gnade bedeutet, Gott schafft Möglichkeiten, damit der heilige Gott und dieses sündhafte Volk Gemeinschaft haben können. Und die schauen wir uns jetzt einmal an. Der erste Abschnitt des Buches, die Kapitel 1 bis 7, handelt von verschiedenen Opfern. Die Opfer haben verschiedene Bezeichnungen, aber die Bedeutung der Opfer wird oftmals gar nicht näher erklärt, sondern vielmehr wird beschrieben, wie die Opferhandlung genau durchgeführt wird. Der gemeinsame Nenner der meisten Opfer ist jedoch folgender. Wenn ein Sünder, ein sündiger Israelit, Gemeinschaft mit dem heiligen Gott haben möchte, dann ist es nur möglich, wenn ein Tier geopfert, also geschlachtet wird, und sein Blut vergossen und an den Altar geschmiert wird. Dadurch macht der Gläubige deutlich, dass er als Sünder den Tod und das Gericht Gottes verdient hat, dass er aber durch das stellvertretende Opfer, in diesem Fall eines Tieres, mit Gott Gemeinschaft haben kann. Er sagt, ich kann als Sünder nicht in deine Gegenwart kommen, aber an meiner Stelle wird das Blut eines Tieres vergossen und dadurch ist der Weg zu Gott frei. Das haben sich nicht die Menschen ausgedacht, das haben sich nicht die Israeliten ausgedacht, das hat Gott so verordnet. Das war Gottes Weg, damit die sündigen Israeliten Gemeinschaft mit ihm haben können. Und dann wird in diesem Abschnitt beschrieben, welche Opfertiere geopfert werden können. Welches Tier für Gott annehmbar ist. Es gab genaue Anweisungen, welche Tierarten geopfert werden dürfen, welche Qualität die Tiere haben mussten und wie sie im Detail auch geopfert werden müssen. Der zweite Abschnitt, das sind die Kapitel 8 bis 10, handelt von einem Einsetzen des Priestertums. Nicht nur für das Opfer wurden verschiedene Voraussetzungen festgesetzt, sondern auch der Opferdienst durfte nur von gewissen Personen ausgeführt werden. Sie mussten von Gott eingesetzt worden sein. Da konnte also nicht jeder kommen und sagen, ich bringe jetzt mal mein Opfer hier auf dem Altar. Das durften nur die Priester tun, und zwar die Nachkommen von Aaron. Der Aaron war dann der sogenannte Hohepriester und seine Söhne durften ihn dabei unterstützen und konnten dann später in dieses Amt hineinwachsen. Die Darbringung der Opfer und der Gottesdienst, das mussten die Israeliten lernen, war nichts Alltägliches. Was man einfach mal so macht im normalen Tagesablauf, sondern sie mussten erkennen, unser Gottesdienst besteht darin, dem heiligen Gott zu nahen. Und dafür war ein bestimmtes Priestertum eingesetzt. In einem dritten Abschnitt, Kapitel 11 bis 16, geht es um die Unreinheit. Aufgrund verschiedener Vorkommnisse konnte ein Israelit unrein werden. Das ist jetzt nicht gleichzusetzen mit Sünde, sondern es handelt sich um eine Verunreinigung, zum Beispiel wenn jemand einen Toten berührte, wenn jemand einen Aussatz hatte. Dann sagte Gott, wenn so etwas passiert ist, dann dürft ihr nicht in das Heiligtum kommen, ihr dürft mir nicht begegnen, ihr müsst fern zurückbleiben. Und wenn dann eine bestimmte Zeit um ist, dann wird ein Opfer gebracht und dann könnt ihr wieder in die Gemeinschaft mit mir kommen. Die Israeliten mussten lernen, zwischen rein und unrein zu unterscheiden und sich innerlich und äußerlich ja, auf die Begegnung mit Gott vorzubereiten, dass sie merken, dem Gott, dem wir dienen, den dürfen wir nur nahen, wenn wir rein sind. Und wenn wir nicht rein sind, geht es nur über ein Opfer. Viertens setzt Gott in diesem Buch die jährlichen Feste ein. Wir lesen darüber in Kapitel 16 und in Kapitel 23. Und gerade Kapitel 16, da wird der große Versöhnungstag beschrieben. Das ist ein Fest, wo einmal im Jahr der hohe Priester mit Blut in das Allerheiligste geht. Und an diesem Tag wird das Heiligtum entsühnt, gereinigt und das Volk wird gereinigt. Das ist so wie so eine, man kann fast sagen, wie so eine Absolution, aber das musste jedes Jahr wiederholt werden. Immer wieder mussten diese gleichen Opfer gebracht werden. Es musste immer deutlich sein, wir müssen wieder in diese Reinigung, in diese Heiligung zurückkommen. Und fünftens, das hatte ich schon erwähnt, beschreibt Gott anhand vieler Einzelvorschriften, was für die Israeliten zu einem geheiligten Lebenswandel gehörte. Das hatte zu tun mit Geboten, aber das hatte auch mit verschiedenen rituellen Reinheiten zu tun. Das zieht sich im Grunde dann auch insbesondere durch die zweite Hälfte dieses Buches. Fassen wir bis hierher einmal zusammen. Und ich möchte hier die Botschaft des dritten Buches Mose im Grunde komprimieren. Gott ist der Herr Israels. Er ist ihr Gott, ein heiliger Gott. Und er hat sich dieses Volk für sich aus- und abgesondert und sie sollen, wie er heilig ist, heilig sein. Das zeigt sich sowohl im täglichen Lebenswandel als auch in der Durchführung des Gottesdienstes, so wie Gott ihn verordnet hat. So, und jetzt wollen wir mal überlegen, können wir das denn auch irgendwie auf uns übertragen? Oder ist das ein alttestamentliches Buch, das war nur für die Israeliten wichtig? Hat es für uns eigentlich auch eine Bedeutung? Sollten wir es überhaupt lesen und können wir überhaupt aus diesem Buch etwas lernen? Ja, natürlich. Und ich glaube, wenn wir aufmerksam zugehört haben, und dann haben wir schon was gelernt, oder? Allein die Tatsache, dass Gott heilig ist, das ist doch so wichtig. Und das müssen wir verinnerlichen, das müssen wir wissen. Ich möchte einige Punkte nennen, und die haben garantiert keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es sind vielleicht auch noch wichtigere Punkte da, aber mal ein paar Punkte nennen, was wir persönlich aus diesem Buch zum Beispiel mitnehmen können. Und das Erste, das haben wir ja schon ganz deutlich eben auch hervorgehoben, es wird uns in diesem Buch die Heiligkeit Gottes offenbart und verdeutlicht. Und zwar in einer Dichte und Häufigkeit, in einer Komprimiertheit, wie wir es nur selten in der Schrift finden. Wenn ich an die Heiligkeit Gottes denke, dann fällt mir immer eine Stelle aus dem Propheten Jesaja Kapitel 6 ein, als dem Prophet Jesaja ja die Gnade gegeben wurde, einen Blick in den himmlischen Thronsaal zu werfen. Das steht in Jesaja Kapitel 6, Vers 1 folgende. Da heißt es dann: Und in dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm und ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Das ist eine der wunderbaren Stellen, in der ein Mensch ein Stück weit diese Heiligkeit Gottes sehen kann. Und wenn wir in die Offenbarung schauen, Kapitel 4, ich möchte das jetzt nicht lesen, aber wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne zu Hause tun. Genauso, da wird uns die Heiligkeit Gottes offenbart. Wunderbar. Gott offenbart sich in der Schrift als der Heilige. Und wir haben es schon gehört, Heiligkeit ist einer seiner ureigensten Merkmale und Eigenschaften. Gott ist absolut rein und nichts Dunkles, nichts Unreines ist an ihm. Er ist vollkommen abgesondert von Sünde und Bosheit. Und ihr Lieben, wenn wir an Gott denken, wenn wir über Gott nachdenken, dann können wir Gott niemals ohne seine Heiligkeit betrachten. Heiligkeit ist eines der zentralen Charaktereigenschaften Gottes. Auch der Gott, den wir dienen, ist ein heiliger Gott. Er ist der Erhabene, der Allmächtige, der Heilige. Ein zweites können wir in diesem Buch lernen. Und es wird nämlich deutlich, dass der Mensch nur durch ein Opfer mit Gott Gemeinschaft haben kann. Im zweiten Buch Mose haben wir gesehen, dass die Erlösung und Befreiung der Israeliten nur durch das Passahlammopfer möglich war. Da musste ein Lamm geschlachtet werden, damit sie befreit werden konnten. Im dritten Buch Mose erfahren wir, dass die Gemeinschaft der Menschen mit dem heiligen Gott auch nur durch ein Opfer möglich ist. Während das zweite Buch Mose mit dem Einzug Gottes in die Stiftshütte endete, so werden wir in diesem Buch über die Notwendigkeit der Reinigung und des Blutopfers belehrt. Durch die Einsetzung der verschiedenen Opfer erfahren wir die Notwendigkeit des Blutvergießens zur Sündenvergebung und der Wiederherstellung der Gemeinschaft mit Gott. Und übrigens, in diesem dritten Buch Mose haben wir ein Paradebeispiel von der Gnade Gottes im Alten Testament. Denn durch diese Gnade Gottes, durch diese Opfer, die Gott eingesetzt hat, war es den Menschen möglich, mit Gott in Gemeinschaft zu kommen. Das war im alten Bund nicht anders als heute. Niemand hätte aus eigener Kraft, aus eigener Gerechtigkeit zu Gott gehen können. Es war nur durch das Opfer, durch das Tieropfer möglich. So, und wenn wir jetzt ins Neue Testament schauen, dann vergleicht der Schreiber des Hebräerbriefes dieses alttestamentliche Opfersystem mit dem Opfer, das der Herr Jesus Christus gebracht hat. Da lesen wir in Hebräer 9, Vers 22 diesbezüglich: Überhaupt wird beinahe alles nach dem Gesetz mit Blut gereinigt. Und ohne Blutvergießen erfolgt keine Vergebung. Das ist zentral wichtig, diese Aussage. Und ich erinnere nochmals daran, dass die Notwendigkeit des Opfers in der Heiligkeit Gottes begründet ist. Nur wenn wir um die Heiligkeit Gottes wissen, dann verstehen wir, warum Menschen nur durch dieses Opfer zu Gott kommen können. Aber dann spricht der Schreiber des Hebräerbriefes von Christus und von seinem Opfer. Hebräer 9, Abvers 24. Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt zu erscheinen vor dem Angesicht Gottes für uns. Auch nicht, um sich oftmals zu opfern, wie der hohe Priester alle Jahre mit fremdem Blut in das Heiligtum geht, sonst hätte er oft leiden müssen vom Anfang der Welt an. Nun aber am Ende der Zeiten ist er ein für allemal erschienen, um durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Und was der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, ist, dass diese Stiftshütte und die Gegenwart Gottes bei Israel ein Abbild ist von dem, was Christus getan hat. Christus ist mit seinem eigenen Blut, als er am Kreuz gestorben ist, als er sich geopfert hat, ist er mit seinem eigenen Blut vor Gott gegangen und hat gesagt: Schau, das ist das Opfer für alle Sünden der Welt, für alle Menschen. Und dadurch hat jeder, der an ihn glaubt, Zugang zu Gott. Deshalb musste Gott Mensch werden. Deswegen musste der Herr Jesus Mensch werden, um dieses Opfer zu bringen, weil das Tieropfer allein genügt nicht. Kein Mensch, kein Tier sonst war in der Lage, das vollkommene Opfer zu bringen. Und um es mit der Sprache des Hebräerbriefschreibers zu sagen: Christus ist besser als das alttestamentliche Opfersystem. Sein Tod allein genügt. Und so macht uns das dritte Buch Mose auf der einen Seite die Notwendigkeit des Opfers deutlich, zeigt aber auch, dass dieses Opfersystem im Alten Testament unvollkommen war, weil es immer und immer wieder gebracht werden musste. Als aber Christus kam und er hat das Opfer ein für alle Mal gebracht, war Gottes Heiligkeit Genüge getan und das Opfer zur Vergebung aller Sünden, aller Menschen war dargebracht. Ein drittes. Im Buch Levitikus wird uns deutlich, also im dritten Buch Mose, dass die Opfer nur durch eine von Gott ausgewählte Priesterschaft dargebracht werden dürfen. Und damals war es so, die Priester mussten sich erst selbst reinigen und dann konnten sie in das Heiligtum gehen, um die Opfer darzubringen und das nach genau vorgeschriebenen Regeln. Doch auch hier sehen wir die Unzulänglichkeit dieses aaronitischen Priestertums, denn auch diese Priester mussten ja für ihre eigenen Sünden Opfer darbringen. Und dann sagt der Hebräerbriefschreiber nochmal, Kapitel 9, Vers 11, Christus aber ist gekommen als hoher Priester der Güter bei Gott durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist, das ist, das nicht von dieser Schöpfung ist. Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken und Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für alle Mal in das Heiligtum gegangen und hat eine ewige Erlösung vollbracht. Um es wieder mit dem Hebräerbriefschreiber zu sagen, Christus ist besser als das alttestamentliche Priestertum. Aber das dritte Buch Mose weist auf diese Tatsache bereits hin. Viertens, auch für uns gilt die Aufforderung, heilig zu sein. Diese Aufforderung wird im Neuen Testament wiederholt und sie begründet sich auch im Neuen Testament in der Heiligkeit Gottes. Es hat sowohl das alttestamentliche Opfersystem als auch das Priestertum ein Ende, weil der Herr Jesus das einmalige Opfer gebracht hat. Es wird also von uns in keinster Weise erwartet, dass wir solch ein Opfer bringen, wie es hier im Alten Testament beschrieben ist. Es wird auch heute nicht mehr von den Israeliten erwartet, so ein Opfer zu bringen. Warum? Weil Christus das Opfer ein für alle Mal gebracht hat. Man braucht keinen alttestamentlichen Tempel mehr. Christus hat alles getan. Aber was es nicht abgetan wurde, was heute immer noch gültig ist, ist die Heiligkeit Gottes. Gott ist unveränderlich. Gott ist heilig und er bleibt heilig. Daran wird sich niemals etwas ändern. Und diese Anforderung Gottes an sein Volk, ich bin heilig und deswegen sollt ihr heilig sein, wird sich auch niemals ändern. Petrus schreibt, Kapitel 1, Vers 14, als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in eurer Unwissenheit lebtet, sondern wie der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Warum? Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Also diese Aufforderung, heilig zu sein, gilt auch für uns. Und wisst ihr, mir fällt es nicht leicht. Ich bin in meinem Wesen ein Sünder. Und ich habe ständig damit zu kämpfen, dass ich weiß, Gott ist ein heiliger Gott. Und in meinem Herzen tun sich oft die Abgründe auf. Aber das führt mich auch immer wieder dazu, über mich selbst nachzudenken. Ich kann die Heiligkeit Gottes nicht zur Seite legen. Gott ist nun mal heilig. Und das hilft mir, über mich selbst zu reflektieren, über mich selbst nachzudenken. Und wenn ich dann merke, hier habe ich gesündigt oder hier lebe ich nicht so, wie ich das sollte, dann habe ich die Möglichkeit, das Gott zu bekennen und Buße zu tun. Ich brauche dafür kein Opfer bringen, denn Christus hat sein Opfer ein für alle Mal gebracht. Das Volk Gottes wird zu jeder Zeit aufgerufen, die Heiligkeit Gottes wiederzuspiegeln. Ihr Lieben, um Gottes Zeugen in dieser Welt zu sein, dann müssen wir uns nicht der Welt anpassen oder der Welt anbiedern, sondern wir müssen eher uns Gott angleichen. Wir sollen so werden, wie Gott ist. Das ist die Aufforderung Gottes. Wir werden nirgends in der Schrift finden, ach, bemüht euch doch, den Menschen ähnlicher zu werden, dann habt ihr besseren Zugang zu ihnen, dann hört sie auch auf euch. Nee, das stimmt nicht. Wir bekommen den Auftrag, seid heilig. Warum? Weil ich heilig bin, sagt Gott. Im Hauskreis haben wir in den letzten Wochen oder Monaten uns mit dem Epheserbrief beschäftigt. Und da haben wir eine Tatsache immer wiederholt. Im ersten Teil beschreibt Paulus, was Gott für uns getan hat. Und wir haben gesehen, dass alles, was Gott für uns getan hat, er uns in und durch den Herrn Jesus Christus aufgrund seines vollbrachten Erlösungswerkes am Kreuz gegeben hat. Aber dann kommt der zweite Teil und somit die Aufforderung, ich ermahne euch nun, dass ihr eure Berufung würdig wandelt. Wenn der Gott, der heilig ist, euch berufen hat zu seinem Volk, zu seinen Nachfolgern, zu seinen Kindern, dann wandelt würdig dieser Berufung. Und dann ist der zweite Teil des Epheserbriefes im Grunde damit beschäftigt, deutlich zu machen, wie sieht dieser Lebenswandel in ganz verschiedenen Lebenssituationen aus. Da schreibt Paulus zum Beispiel, so sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerischen Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also diese Aufforderung, heilig zu sein, heilig zu werden, die gilt auch für uns. Ein fünfter und letzter Punkt. Das dritte Buch Mose zeigt nicht nur, dass Gott bei den Menschen wohnen möchte, sondern er zeigt auch, dass er die Voraussetzungen hierfür gegeben hat. Sowohl im alten Bund bei den Israeliten als auch im neuen Bund durch den Herrn Jesus Christus hat er das einmalige Opfer gebracht, damit Menschen mit ihm Gemeinschaft haben dürfen. Durch die Gnade Gottes, die sich im einmaligen Opfer Jesu am Kreuz von Golgatha zeigte, als er sein Blut vergoss und damit deine und meine Sünde sühnte. Durch diese Gnade kann Gott bei uns wohnen. Und wenn wir zum Glauben kommen und wenn wir Jesus in unser Leben einladen, dann passiert doch Folgendes, dann zieht Gott, der Heilige Geist, in unser Leben ein. Gott wohnt wieder in uns. Warum? Weil die Voraussetzung erfüllt war. Der Herr Jesus hat dieses Opfer gebracht. Und nach seiner Auferstehung, nach seiner Himmelfahrt, konnte diese Botschaft verkündigt werden. Und das tut Petrus in der Apostelgeschichte. Er sagt, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünde. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Gott wird zu euch kommen. Gott wohnt in eurer Mitte. Gott möchte in einem erlösten Volk wohnen und das kann er nur dann, wenn die Sünde gesühnt ist. Und wir haben es mehrfach gehört heute, das hat der Herr Jesus Christus getan. Aber lasst uns noch einen kleinen Ausblick haben in die kommende Herrlichkeit, die Gott offenbart hat, indem wir nun noch eine Stelle aus der Offenbarung, Kapitel 21, lesen. Denn genau das wird die Zukunft bringen, wenn wir eines Tages auferweckt werden oder entrückt werden und bei Gott sein werden, dann wird Gott in Ewigkeit bei seinem erlösten Volk leben. Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, jetzt kommt's, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und er selbst, Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Ja, ich denke, wir haben jetzt einige Punkte gesehen, wo deutlich wird, ja, wo dieses alttestamentliche Buch, mit dem ich oft Schwierigkeiten habe, wenn ich es lese, aber doch einen Ausblick gibt, deutlich macht, es braucht ein vollkommenes Opfer, damit Sünder Gemeinschaft haben mit dem heiligen Gott. Und das zeigt uns dann, das weist uns geradezu, es leuchtet geradezu ans Kreuz von Golgatha, wo der Herr Jesus Christus dieses wunderbare, einmalige und vollkommene Opfer gebracht hat. Ja, das war ein kurzer Einstieg, ein kurzer Überblick über das dritte Buch Mose mit einigen Anwendungspunkten. Möge der Herr euch dadurch segnen und auch ermutigen. Wollen wir noch beten? Stimmen wir dazu auf. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir für deine kostbare Botschaft, auch zu sehen, dass du schon immer den Wunsch hattest, Gemeinschaft mit Menschen zu haben. Aber wir sehen auch, es ist ja nur möglich, mit dir, dem heiligen Gott, Gemeinschaft zu haben, weil der Herr Jesus das wahre und einmalige Opfer gebracht hat. Lieber Herr, wir danken dir für diese Gnade. Wir danken dir für die Erlösung durch dein Blut. Wir danken dir, dass du auch unsere Schuld da getragen hast und uns dadurch mit dem Vater versöhnt hast. Und dass wir hier und heute und in Ewigkeit Gemeinschaft haben dürfen mit dem heiligen Gott. Dir gebührt Ehre, Lob und Anbetung. Amen.